in den Gebeten in unserer Zeit heute Morgen mitbekommen haben. So ein bisschen, was machen wir, wenn es Leid da ist, wenn Unfälle passieren, wenn Erdbeben geschehen, wenn Leid da ist. Es ist immer so schön, wenn wir von Liebe und von Gottes Wirken und von seiner Hoffnung reden können. Aber wie kann diese bestehen bleiben in Angesicht der Umstände, die um uns herum existieren? Machen wir uns da nur etwas vor? Oder wie können wir das in Einklang bringen? Und möchte mit der These anfangen, Gott gebraucht das Leid zum Guten. Woher nehmen wir diese Zuversicht? Woher kann diese Hoffnung kommen? Und ihr, die ja regelmäßig kommt, ihr wisst, wir gehen durch den Römerbrief und Gott in seiner Führung hat dafür gesorgt, dass wir letztes Mal in Römer 8, Vers 17 aufgehört haben. Und ich lese Vers 18 bis 25. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das Erste, was ich möchte, dass wir aus diesem Abschnitt sehen, ist, dass die Herrlichkeit erst noch kommt. Der Abschnitt, wenn du auf ihn schaust, er führt immer den Kontrast an und sagte, bis jetzt oder nun, aber sie wartet auf das, was noch kommt. Wir haben uns heutzutage daran gewöhnt, alles Gute als selbstverständlich hinzunehmen und alles Leiden als irgendwie, das gehört nicht dazu. Aber diese Erde ist nicht das Paradies. Und das hat Gott auch nie behauptet. Aber Wohlstand und Wohlergehen verführen uns, uns mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu geben. Aber Paulus, der selber sehr, sehr viel gelitten hat, und du kannst das nachlesen in 2. Korinther 11, hielt nach unserem Text hier die Leiden für unwürdig im Vergleich zur Herrlichkeit. Und das war für ihn nicht einfach eine vage Hoffnung, zu sagen, irgendwie muss es ja besser werden, sondern er hatte einen Einblick dazu bekommen. Und davon lesen wir, schreibt er selber in 2. Korinther 12, und sagt, gerühmt muss werden. Das nützt zwar nichts, aber ich will auf Erscheinung und Offenbarung des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, von ihm selbst, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, weil er selber war, ob im Leib oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Warum konnte er sagen, in all dem Leiden, das er erlebt hat, in der Verfolgung, in der Steinigung, in den Schiffbrüchen, in den körperlichen Bedrängnissen, in denen er war, zu sagen, all das leugne ich nicht, aber es ist nichts im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit, weil er die Herrlichkeit gesehen hat. Weil Gott ihnen einen kleinen Einblick in das gegeben hat. Er hat den auferstandenen Christus gesehen und er ist irgendwie entrückt worden. Er durfte einen Teil von dem sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und darum konnte er sagen, egal wie viel wir leiden, Es ist nie ein Gegengewicht zu dem, was Gott noch mit uns vorhat. Unser Problem ist, dass wir diesen Blick fast vollständig verloren haben. Den Blick auf das, was Gott noch vorhat. Wir schauen auf das, was ist. Und wenn wir irgendwie entmutigt sind mit dem, dann schauen wir uns Reisemagazine an und hoffen, dass irgendwann der Urlaub kommt, damit es wieder besser wird. Aber Gott, die Hoffnung ist nie in dem Hier und Jetzt. Die Hoffnung ist nicht, dass mir nichts passiert, sondern dass Gott einen Plan hat und dass er uns bei sich haben möchte. Da ist, wo die Hoffnung ist. Die ganze Schöpfung, sagt er hier, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Auch die besten Erfahrungen werden nicht Bestand haben. Und so warten wir immer noch auf die Erfüllung der Hoffnung, dass es nicht so bleibt, wie es derzeit ist. Und er beschreibt es hier und sagte, die ganze Schöpfung seufzt. Fühlen wir uns manchmal so? Er beschreibt es und das ist, wie es ist, bis er endlich kommt. Und er sagte dann auch in Vers 23, nicht allein, aber sie, nicht nur die ganze Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir schon die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Verheißung, wir haben die Garantie von Gott, dass wir bei ihm sein werden. Aber auch wir sehnen uns nach der Befreiung von dem Leib, nach der Befreiung von diesen ganzen Schmerzen und dem, was in dieser Welt ist. Und gerade wenn wir körperliche Gebrechen haben oder andere Verluste erlitten, vergrößert sich dieser Wunsch. Und als Kinder Gottes soll es unser Wunsch sein, beim Vater zu sein, wenn wir nicht mehr mit der sündigen Natur zu kämpfen haben und mit den Umständen. Aber gerade darum ist unsere Hoffnung nicht auf die Gegenwart gerichtet, sondern auf die Zukunft. Und dann sagt er diese Worte, wir haben sie gelesen, Verse 24 und 25, sagt, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, aber eine Hoffnung, die man sieht, da hoffen wir ja nicht mehr. Und Gott möchte, dass wir von dieser Herrlichkeit nicht nur lesen, sondern auch erleben. Aber was diese Hoffnung in der Zwischenzeit tut, und das stand hier in unserem Text, wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und das ist etwas, was Gott in uns bewirken möchte. Wir lesen in Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Das ist nicht unsere natürliche Reaktion, oder? Ja, super, es kommt wieder eine schwierige Situation. Es kommt mehr Leiden. Und er sagt, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott will durch dieses etwas bewirken, das nicht anders gelernt werden kann. Okay? Wenn Eltern die Kinder auffordern, setzt euch hin, du musst jetzt etwas lernen, dann ist das nicht, weil die Eltern die Kinder nicht ausstehen können, sondern sie denken an die Zukunft und sagen, das ist wichtig für dich und weil ich dich lieb habe, lasse ich dich nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen und Chips essen. Auch wenn du das gerne hättest. Ich weiß zu gut, wohin das führt. Und ich möchte etwas Besseres für dich. Und Gott ist so mit uns. Und er sagte, um euch zu dem hinzubekommen, was ich für euch vorhabe, benötigt es auch diese Leiden. Weil du sonst nie ausharren lernst. Weil du sonst nie lernst zu hoffen. Wenn du alles hast, du hoffst auf nichts, du hast ja alles. Und man sagt, manchmal zerstört er die Hoffnung, die wir uns aufgebaut haben. In die Dinge dieser Welt, um zu sagen, Dieses wird vergehen. Früher oder später. Setze deine Hoffnung nicht da rein. Verändere das und schaue auf das, was bleibt und auf den, der uns erhält. So hat uns Gott zwar schon errettet, aber die Erfüllung des Ganzen, die Hoffnung steht noch aus. Und so lässt Gott zumindest zum Teil Leiden zu, damit wir uns auf Erden nicht zu heimisch einrichten. Und das Leiden hilft, unseren Blick auf die Ewigkeit zu richten. Er beschreibt es hier und sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, schau nicht nur auf sie, sondern schau auch auf das, was Gott verheißen hat, was er tut, und halte es im Gleichgewicht. Und dann kommen die zwei Verse, mit denen ich am meisten zu kämpfen hatte in diesem ganzen Abschnitt. Verse 26 und 27. Er sagt, ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. In dieser Hilfestellung zu sagen, okay, einmal in dem Leiden, das existiert, sagt Gott, okay, vergiss nicht die Herrlichkeit. Und dann erinnert er uns an den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Und er beschreibt dieses und sagt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Unsere Hoffnung beruht nicht auf unserer Leistung, sondern auf der Fürsprache des Heiligen Geistes. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Er nimmt sich dem an, dass ich sage, ich kann das nicht erklären. Ich habe nicht einen Ausweg. Ich kann das nicht alles heilen. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Und in diesem Abschnitt redet er davon und sagt, wir wissen manchmal noch nicht mal, wie wir angemessen dafür beten sollen. Aber der Heilige Geist übersetzt uns. Er tritt für uns vor dem Vater ein, mit Worten, die wir sowieso nicht ausdrücken könnten. Und wie das aussieht und klingt, wissen wir nicht. Aber er präsentiert unsere Anliegen gottgemäß, so wie es ihm gebührt. Er vertritt uns vor dem himmlischen Vater und erkennt unser Herz. Und in diesem Gebet gibt er uns nicht immer, was wir wollen, aber er wirkt in uns Gottes Willen. Gebet ist nicht ein Mittel, dass ich immer das bekomme, was ich wünsche, weil ich nicht immer weiß, was das Beste für mich ist. Niemand würde je für Leiden beten. Ich hab schon viele Gebete gehört, aber normalerweise höre ich nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt, Herr, erfülle diesen Tag mit Leiden. Ich möchte einfach gerne einen furchtbaren Tag haben, große Schmerzen haben und dass alles schief geht. Wir wollen das nicht. Aber manchmal passiert es doch, oder? Hat das Gott dann einfach nicht gehört? Er hat es gehört. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass der allwissende, allmächtige Gott besser weiß als du und als ich. Sagen, manchmal gibt er uns eigentlich das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen würden. Genau wie die Eltern, die das Kind nicht im Bett Chips essen lassen, den ganzen Tag. Nicht das, was wir wollen, aber das, was er weiß, was wir benötigen. Und nicht immer nur zu unserem individuellen Besten, wir kommen dazu gleich noch, sondern zu seinem Wirken. Hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und dann kommen wir zu den Versen 28 bis 30. Dann sagt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Sehen, Gott erfüllt seinen Plan. Diese Zusage wird immer gerne zitiert. Und manchmal, glaube ich, ein bisschen leichtfertig. Gott wirkt alle Dinge zum Guten denen, die ihn lieben. Und ich glaube, Paulus hat es hier nicht leichtfertig geschrieben. Und er erklärt auch, was damit gemeint ist, nämlich in Vers 29. Meistens, wir zitieren nur Vers 28. Alles wird zum Guten mitwirken. Vielleicht auch noch denen, die Gott lieben. Aber was ist das Gute? Weil wie soll eine unheilbare Krankheit zum Guten mitwirken? Wie soll Tod und Schmerz, Zerstörung zum Guten mitwirken? Er erklärt, was er damit meint. Vers 29. Die er vorherkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das Gute, was er erreichen will. Dass du und ich so werden wie Christus. Das gilt allerdings nur für diejenigen, dass es wirklich zum Guten mitwirkt, die Gott lieben. Und dann setzt er das gleich und sagt, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also das ist die gleiche Gruppe hier. Diese Stelle wird gerne gebraucht, um zu lehren, dass Gott alles vorherbestimmt hat. Aber die Bibel lehrt keinen Fatalismus. Fatalismus ist, passiert ja eh und je, was passiert, was ich sage, was ich mache, macht keinen Unterschied. Im Endeffekt geht eh und je alles kaputt. Das ist Fatalismus. Es passiert, was passiert, das ist irgendwie alles vorherbestimmt. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt keinen Fatalismus, aber sie gibt uns die Zusage, dass Gott erfüllt, was er angefangen hat. Dass er seinen Plan vollenden wird. Und das sehen wir dann auch in dieser Reihenfolge in Vers 30, die er vorherbestimmt hat, hat er berufen, hat gerechtfertigt und hat verherrlicht. Und dabei ist der Handelnde immer wer? Ist Gott, okay? Der vorherbestimmt hat, der berufen, der gerechtfertigt, der verherrlicht. Es ist Gott, der dieses tut. Und in seiner Allwissenheit und Allmacht kann er uns garantieren, dass er sein Werk vollenden wird. Wir lesen ähnlich in Philipper 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Weil er dazu in der Lage ist und er gibt seine Zusage dazu. Das schließt die menschliche Verantwortung nicht aus. Wir haben lauter Anweisungen und Befehle in der Schrift. Aber es verweist auf Gottes Treue und sagt eben, wen Gott zuvor erkannt hat, er hat auch vorherbestimmt berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Also sind wir doch nur Marionetten? Nein, Gott wusste, wer unter welchen Umständen Christus vertrauen würde. Aber er hat uns in Christus erwählt. Wir lesen in Epheser 1, in den Versen 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns in Verbindung mit Christus dazu bestimmt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Kannst du dir so vorstellen, dass Gott von vornherein diesen Plan hat und sagte, ich möchte, dass diese meine Geschöpfe so werden wie Christus, wie mein Sohn. Und bedeutet heilig und tadellos. Wie kriege ich sie dorthin? Die schaffen das niemals in sich selber. Also müssen sie einmal ihre Not erkennen, dass sie es eben nicht schaffen. Und ich biete es ihnen an, dass die, ich habe sie erwählt, in Christus, vor Grundlegung der Welt, also quasi Christus bewirkt das in uns. Und alle, die in Christus sind, für die garantiert er und sagte, die habe ich erkannt, die habe ich dazu bestimmt, die habe ich berufen, die habe ich gerechtfertigt, die habe ich im gewissen Sinne schon verherrlicht, auch wenn das Ausleben dessen noch uns bevorsteht. Weil er sein Ziel erreicht. Okay? Lass mich das veranschaulichen. Wenn wir dieses in Christus mit einem Flugzeug vergleichen würden, nicht, dass er ein Flugzeug ist, aber dieses in ihm zu sein. Okay? Ich kann nicht so springen, dass ich nachher in der Türkei lande. Ich kann von mir aus dort nicht hin. Aber wenn ich in einem Flugzeug bin, dann hängt es nicht mehr von meiner Sprungkraft ab oder von meiner Ausdauer, sondern von der Fähigkeit des Flugzeuges, das genug Treibstoff hoffentlich dabei hat, um an den Bestimmungsort zu kommen. Er sagt, in ihm, uns bestimmt zu sagen, die in ihm sind, die sind quasi in diesem Flugzeug. Und die werden hindurchgetragen und an das Ziel kommen, weil er Christus kennt. Und die Zuversicht kommt daher, dass Gott am Wirken ist, dass er nicht nur passiv zuschaut. Und deswegen kann er dann sagen, wir wissen. Wir hoffen nicht nur, sondern wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lassen wird. Weil sie in ihm sind und weil Christus uns sicher ans Ziel bringen wird. Und häufig wird dieser Abschnitt dann gerne für theologische Diskussionen gebraucht, um zu sagen, okay, wie weit ist jetzt Gottes Vorherbestimmung, wie weit ist menschliche Verantwortung? Aber lass uns schauen, wie Gott damit umgeht. Denn das Kapitel ist noch nicht ganz zu Ende. Wir lesen den Rest. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werde ich getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wir sehen, Gott setzt sich für uns ein. Und der Beweis dafür ist die Hingabe seines Sohnes. Vers 32, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nun nicht aus dem Zusammenhang reißen und sagen, oh, der schenkt mir alles. Ich hätte da noch ein paar Ideen. Das ist nicht, wie es gemeint ist, sondern er schenkt uns die Fülle von dem, was er weiß, was gut für uns ist und eben diese Herrlichkeit. Und er sagte, was soll uns schon passieren, wenn der Allmächtige, der Richter der ganzen Welt, der alles unter Kontrolle hat, der letztendlich den Richterspruch fällt, wenn der für uns ist. Und nicht nur ist Gott der Vater für uns, sondern Gott der Sohn ist unser Verteidiger. Wir haben das hier gelesen. Ende Vers 34, der gestorben, auferweckt ist, zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet, der für uns eintritt. Und wir lesen etwas Ähnliches in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn, es geht um Jesus, Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Er setzt sich für uns vor dem Vater ein. Er ist unser Verteidiger. Und selbst wenn wir versagt haben, und ich habe das schon mehrmals hier gesagt, dann tritt Jesus für uns ein und sagte, Herr Richter, ja, Volker hat dort sich falsch verhalten, er ist schuldig, aber der Preis, den habe ich für ihn schon bezahlt am Kreuz. Der für uns gestorben, aber noch viel mehr auferweckt worden ist. Und Paulus führt dann eine ganze Reihe an Leiden auf. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert. Aber sogar in diesen erfüllt sich lediglich die Schrift, wie geschrieben steht, Vers 36, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schafe sind wir gerechnet worden. Aber durch ihn, Vers 37, sind wir in dem Allen mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind nicht nur gerechtfertigt, wir sind nicht nur vergeben, sondern wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Christi Gerechtigkeit, seine Heiligkeit ist uns angerechnet. Und deswegen ist Paulus überzeugt, nichts und niemand kann uns trennen von Gottes Liebe in Christus. Gerade bei diesen Sachen kommt ja häufig uns die Frage zu sagen, liebt Gott mich nicht mehr? Habe ich etwas getan, um dieses Leiden verursacht zu haben, verdient zu haben? Und er beschreibt diese Sachen hier und sagt, selbst Tod, selbst Verfolgung, selbst all diese Dinge, Hungersnot, Gefahr und so weiter, und sagt, nichts davon wird uns trennen von der Liebe Gottes. Diese Dinge werden passieren, aber das heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt, sondern das heißt, dass Gott das gebrauchen möchte, um uns noch näher zu ihm zu ziehen und uns noch mehr seinem Sohn gleichzumachen. Das macht die Leiden nicht unbedingt leichter, aber leichter zu ertragen, wenn wir wissen, es ist nicht umsonst. Wenn wir wissen, dass Gott darin einen Plan hat, dass es nicht Zufall ist, dass es nicht einfach passiert halt so, mal trifft es den einen, mal trifft es den anderen. Gott ist am Wirken und er ist noch nicht fertig. Aber sein Erfolg ist sicher und darum können wir ihm vertrauen. Und dieser Abschnitt, wie er ihn gebraucht, er hatte angefangen in Römer 8, Vers 1, wir hatten das letzte Woche gesehen, hatte gesagt, jetzt gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und alle freuen sich und jubeln und sagen, super. Aber dann schauen wir auf die Welt und sagen, ja, aber was ist mit den Leiden? Was ist mit den Erdbeben? Was ist mit den persönlichen Umständen? Und dann beschreibt er dieses und sagte, ja, ich habe dieses nicht ausgeblendet. Ich bin gegenüber dieser Realität nicht blind. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan hat. Und dass sein Plan nicht ist, uns vor allem auf der Erde zu bewahren, sondern uns bewährt zu machen für den Himmel. Und er will in uns wirken, er will uns verändern und dazu gebraucht er auch diese Ereignisse. Die Schrift gebraucht es hier nicht, um theologische Kämpfe auszutragen, sondern sie gebraucht es, um zu sagen, ja, ich sehe, wie die Welt aussieht, aber ich bleibe dort nicht stehen, sondern ich schaue auf den, der einen Plan hat, der und schon seinen Geist gegeben hat als Garantie, dass er am Wirken ist und dass er sein Werk erreichen wird. Und der uns verändert, der uns befähigt und der allmächtig ist. Und sagte, okay, in ihm können diese Umstände passieren, aber es wird uns nicht trennen von seiner Liebe. Die Hoffnung kommt also von Gottes Wirken. Gottes Wirken in der Vergangenheit, in Jesu Tod und Auferstehung, in der Gegenwart mit dem Wirken des Heiligen Geistes in uns und in der Zukunft für das, was er noch bewirken wird. Und deswegen gibt er dann die Zusage und sagt, alles wird zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Es ist nicht eine Generalaussage, es wird schon alles irgendwie gut werden. Also die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, liebe ich Gott? Nicht habe ich einfach nur diesen Gedanken lieb, sondern habe ich seine Liebe zu mir erkannt, dass er uns zuerst geliebt hat? Und ist meine Reaktion darauf voller Dankbarkeit? Habe ich Christus als meinen Retter angenommen? Und wenn ja, und wenn du errettet bist, wird Gott dafür sorgen, dass du verherrlicht wirst. Er ist es, der am Wirken ist. Er ist es, der dafür sorgt. Nirgendwo kommt dazwischen, der uns berufen hat und wenn du dich gut genug anstrengst und benimmst und regelmäßig Gottes Wort liest und in den Gottesdienst gehst und spendest und, dann vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn es sagt, Gott ist es, der angefangen hat und der sein Ziel erreichen wird. Es ist nicht abhängig von unserer Performance, auf Neudeutsch. Es ist nicht abhängig von unserer Leistung. Es ist nicht abhängig, wie gut wir sind. Deswegen kann er sagen, nichts Hohes, nichts Tiefes, keine Gewalten, keine irdischen Mächte, keine übernatürlichen Mächte werden uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Aber was ist, wenn ich mich furchtbar benehme? Was ist, wenn ich verkehrt handle, wenn ich sündige? Er ist unser himmlischer Vater. Und er liebt nicht, weil wir es verdient haben, sondern er liebt, weil er Liebe ist. Er sagte, diese Liebe wird sich nicht ändern. Ich werde vielleicht nicht jede Handlung gutheißen und vielleicht werde ich manchmal an dir wirken müssen. Aber seine Liebe ändert sich nicht. Und er hat den Beweis dafür schon geliefert, indem er seinen Sohn gesandt hat, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel, uns eine Stätte zu bereiten, damit wir sein mögen, wo er schon ist. Das ist sein Ziel. Der Weg dahin ist nicht immer leicht, das gebe ich zu. Er hat nicht versprochen, dass er immer leicht ist, aber er hat versprochen, immer bei uns zu sein. Und wenn du sein Kind bist, dich mitzunehmen in seine Herrlichkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du das Leiden in dieser Welt nicht ausklammerst. Dass du nicht einfach sagst, okay, Augen zu und durch und wird schon irgendwie werden. Du benennst die Leiden. Du bist dir dessen bewusst. Aber du möchtest uns die Augen öffnen dafür, dass zertrümmerte Häuser, gebrochene Gesundheit, gebrochene Knochen, dass das nicht alles ist. Dass das nicht das Ende ist. Sondern, dass du alles wirkst, um uns zu dir zu ziehen, um uns Christus ähnlicher zu machen. Und so bitte ich dich, dass auch das, was wir im Moment erleben, dass uns das nicht verbittert, sondern die Augen öffnet für dich. Dass es uns dass du uns so füllst mit deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, deiner Gnade, dass wir auch im Anbetracht dessen, was es an Leiden in dieser Welt gibt, dass wir nicht die Augen verschließen, aber dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Nicht als Konkurrenz, sondern als hilfsbedürftige Sünder oder Gerettete, aber die wir dich brauchen. Und unsere Zuversicht, unsere Hoffnung ist nicht in irdischen Mitteln, ist nicht im Wohlstand, ist nicht an Ersparnissen, ist nicht an Ernährung, an aller Vorkehrung, die wir treffen können, sondern ist an dem, der sich nicht ändert, in dem, der allmächtig ist. Denn alles andere wird zerbrechen. Das hast du selber vorhergesagt. Aber du bleibst derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich bete für jeden, der heute leidet, dass du ihnen nahe bist, dass sie erfahren dürfen, dass auch das, was sie im Moment durchmachen, auch das, was sie nicht verstehen, sie nicht wird trennen können von deiner Liebe, solange sie deine Kinder sind. Und ich bete auch, wenn jemand durch dieses vielleicht auch eine gewisse Distanz zu dir aufgebaut hat, zwar Geschichten über dich kennt, aber keine Beziehung zu dir hat, dass sie kommen und erkennen: Ich brauche dich. In dieser Welt, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich kann mir nicht selber die Sicherheit geben. Die Sicherheit ist nur in dem, der unveränderlich ist. Und Herr, so bitten wir, dass dein Wort auch das bewirkt, was du beabsichtigt hast. Dass wir aufschauen zu dir und unsere Geborgenheit, unseren Trost, unsere Hoffnung in dir finden. Eine Gewissheit, dass egal was hier passiert, wenn wir dein Kind sind, erwartet uns eine wunderbare Herrlichkeit. Und dass wir uns darauf freuen und in der Zwischenzeit lernen, auszuharren, zu warten und aufzuschauen zu dir, der allein uns die Kraft, die Gnade, die Geduld geben kann für jeden einzelnen Tag. Herr, wir brauchen dich. Vielleicht realisieren wir das heute mehr als je zuvor. Aber das ist gerade nur richtig. Und Herr, ich bete, dass du eingreifst, dass du Gnade schenkst. Und dass wir diesen Trost, den wir in dir haben, auch denen weitergeben können, die es nicht haben. In Jesu Namen.